Hang, Puff, Pow, der Comic-Podcast.
Powered by Black Dog Comics.
Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Power, der Comic-Podcast. Wie immer mit mir Robert Molle-Moldenauer. Und Hans ist wieder da. Hallöchen.
Hallo, hallo.
Da muss ich mir noch was Schickes für überlegen, dass ich nicht immer sage, wieder da, sondern immer
ich bin da.
So, Hans ist es. Ich hatte 2 Wochen Urlaub. Ihr habt gefeiert. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber das Halloween, ich schmeiß uns gleich mal rein. Wir haben nämlich heute 2 Themenblöcke, die wir besprechen möchten und ich sagen, fangen wir direkt mal an.
Ja, genau.
Und der erste ist das Halloween Comic Fest 2025, das stattgefunden hat und allein von den Bildern, die ich gesehen habe, sah das nach jeder Menge Spaß aus.
Ja, das war's. Also es war ein großer Spaß, viel Arbeit, langer Tag, aber vor allem in der Vorbereitung. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Es war, ne, danke auch an alle, die da waren, die das womöglich hören hier, die auch natürlich maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das so ein runder, schöner Tag geworden ist. Und ja, war wirklich, ne, also auch gleich, da haben wir ganz viel Energie auch irgendwie rausgenommen, auch wenn wir erstmal mit wenig Energie in den Abend gegangen sind danach, das sowas öfter zu machen. Ne? Also klar, ja. Wir haben ja Free Comic Book Day und Halloween Comic Fest sind unsere festen, sag ich mal, besonderen Tage des Jahres und zum Beispiel der Comic Bazaar wurde so gut angenommen, dass der wahrscheinlich in irgendeiner Weise wieder stattfinden wird.
Cool.
Also nochmal kurzer Abriss, dass die Idee war, Kundinnen und Kunden zu uns einzuladen, sodass sie einfach, wie gesagt, einen Bazaar vor der Tür praktisch veranstalten, können ein paar Shortboxen hinstellen von ihren Sachen, ja, also wenn sich jemand von Teilen der eigenen Sammlung trennen möchte, haben wir dafür den Raum gegeben und das hat wunderbar funktioniert, das war richtig schön, die Leute sind ins Gespräch gekommen, konnten durch die Comics durchgehen und wie so oft, viele sind auch mit nicht weniger nach Hause gegangen, sondern haben einfach rumgetauscht praktisch,
okay.
Aber das war total schön, also es war eine sehr schöne Atmosphäre, die sich dann sowohl vor dem Laden als auch im Laden dann abgespielt hat.
Mhm.
Also war super. Und wie du meintest, beeindruckende Kostüme haben wir an dem Tag gesehen.
Ja.
Da innerhalb der Woche, wenn es nicht schon passiert ist, wird es da auch die Ergebnisse zum Kostüm-Contest geben. Dazu findet ihr aber mehr Infos entweder auf unserer Website von Black Dog Comics oder auf den Social-Media-Kanälen. Also da werden wir das auch verkünden. Aber es war wirklich, ne, Leute haben sich da 2 Stunden lang vor den Spiegel gestellt und Make-up aufgetragen und selber Kostüme gebastelt wochenlang. Also wirklich, war wirklich beeindruckend.
Ja, ich habe gesehen, Black Suit Spider-Man irgendwie mit Kids irgendwie da gewesen. Spider-Gwen habe ich gesehen.
Ja.
Star Wars war, glaube ich, auch dabei.
Es gab, wir hatten Jedi, wir hatten eine Dr. Doom, die das Kostüm komplett selbst, soweit ich weiß, zusammengebaut und genäht hat, was sehr cool aussah. Diese Make-up-Geschichte kam von einer Two-Face-Darstellerin.
Krass.
Unglaublich, richtig gut. Pyramid Head war da so da. Ja, das war auch eine Kundin, die einfach mit komplettem Pyramid Head da angerockt kam. Das war super.
Wie viel Liebe die Leute da reinschenken, finde ich krass.
Also, ja, genau das ist es. Das haben wir auch gemerkt, dass da Leute offensichtlich richtig Spaß hatten, ne, dabei.
War Julian, habe ich das richtig gesehen? Müsste ich nochmal drauf ansprechen. Verkleidet als der Bär aus Beneath the Tree.
Oh ja.
Nobody Sees.
Super Idee.
Ja.
Super Idee. Das war auch großer Spaß, das zu sehen. Ja.
Was warst du?
Ich war, die Idee kam mir 2 Tage vor dem Halloween-Fest und war dann doch erfolgreich.
Ja.
Ich war der Invisible Man. Vor allem, also passend auch zur aktuellen Reihe von Universal Monsters, also von Image, die Universal Monsters, die Invisible Man.
Stark. So richtig mit.
Komplett zubandagiert. Die sind mir dauernd runtergefallen, deswegen hatte ich auch noch einen Schal und alles. Aber es war das günstigste Kostüm, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Ich habe 0 Euro ausgegeben, weil ich kam dann wieder nach Hause und dann, oh, habe ich noch Bandagen? Ja.
Ja, stimmt. Morgenmantel und Sonnenbrille, ne?
Genau, so praktisch. Ja.
Ja, ach, toller Film. Wobei ich auch das Remake empfehlen kann, das aktuellste mit der Protagonistin. Und das ist.
Habe ich nicht gesehen, aber auch viel Gutes gehört.
Okay, dann halte ich auch weiter in den Mund, dann aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da müssen wir noch nicht spoilern, sollte es ja noch nicht. Ja, schön. Also finde ich gut, weil ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast letztes Mal drüber gesprochen hatten. Im Vorgespräch hatten wir es, dass das ja so auch mit, bei mir zumindest ein Fragezeichen war, ob der stattfindet oder nicht. Ähnlich wie Free Comic Book Day nächstes Jahr. Dadurch, dass die Sparten ja verkauft wurden, aber scheinbar jetzt unter den Tisch fallen bei den neuen Besitzern.
Völlig richtig. Also wir hatten eine Handvoll Hefte, die uns von Publishern zugeschickt wurden. Es waren Marvel und Dark Horse, die neue Dan Burton-Reihe. Da hatten wir, also es war wirklich nur eine Handvoll. Ich glaube, wir hatten irgendwie 8 oder 9 Titel, die wir aufstellen konnten. Aber wir lassen uns davon nicht, auch auf ob Free Comic Book Day oder Halloween Comic Book Fest, wir werden das weiter veranstalten, weil das sind einfach schöne, wichtige Tage und zweimal im Jahr so ein kleines Fest zu haben im Laden ist eigentlich eine gute Sache, ein Tonus, den wir auch halten können. Also wir werden versuchen, diese Comic-Feiertage weiter hochzuhalten. Ja.
Und das ist doch geil, ne? Wenn das dann quasi anfängt, als Idee dann auch weiter vorzubestehen, auch wenn die Institution dahinter quasi, ne, jetzt nicht mehr so gegeben ist. Mal gucken, wie die Verlage da noch mitmachen.
Ja, völlig richtig. Uns wird irgendwas einfallen.
Ich denke auch. Nee, finde ich cool. Wunderbar. So, im zweiten Teil geht es nämlich um Absolute Batman. Ist spontan mehr oder weniger reingerutscht. Vor ein paar Wochen hatte ich auch schon mal drüber gelesen, gesprochen und dann hieß es, Absolute Batman, Annual, und du meintest, ja, unbedingt lass uns drüber reden, hot, hot, hot.
Ja.
Aus mehreren Gründen.
Aus mehreren Gründen, genau. Wir versuchen mal, die Leute abzuholen. Was ist denn überhaupt Absolute Batman? Absolute Batman ist inzwischen bei der regulären Nummer 13, wenn mich nicht alles täuscht, beziehungsweise auch. Die 14 ist im Anflug. Jetzt ist das Annual dazu gerade entschieden. Das ist im Teil dieser Absolute-Initiative von DC entstanden, wo sie praktisch analog zum Ultimate Universe bei Marvel praktisch Neukreation ihrer Charaktere vorgestellt haben. Grundidee war, das war auch eingebettet in verschiedene Crossover, aber die Idee war, okay, hier ist ein neues DC Universe, das ist ein bisschen düsterer und im Prinzip ging es aber vor allem darum, neue Versionen zu erschaffen von diesen Charakteren, Batman, Superman und Wonder Woman am Anfang und dabei aber vor allem den Creators freie Hand zu geben.
Mhm.
Gefolgt kam dahinter Flash, Green Lantern, Martian Manhunter. Und der Punkt ist aber, diese Freiheit, die ist ausschlaggebend auch für den Erfolg dieser Reihen. Also die laufen alle recht gut und werden viel gelesen.
Ich da kurz zwischengrätschen darf, Absolute Batman Ausgabe 1 erlebt gerade seine 9. Auflage, wenn ich das richtig gelesen habe neulich.
Völlig richtig.
9. Auflage.
Ja.
So, habe ich noch nicht so oft gelesen, glaube ich.
Ich glaube, Transformers war das letzte Mal. Transformers Nummer 1 war das letzte Mal, dass sie hochgegangen sind, soweit. Ja.
Schöne Überleitung.
Ja.
Daniel Warren Johnson zeichnet ja Transformers.
Richtig. Und Daniel Warren Johnson macht jetzt auch das Absolute Batman Annual. Das erste übrigens.
Mhm.
Und also wir hatten eine Menge davon bestellt und es gab einige Vorbestellungen und dann kam, wie so oft, die Release-Woche und die Innenseiten von Absolute Batman sind dann zumindest in Teilen im Web gelandet und auf einmal prasselten die Bestellungen rein.
Ist das so, ja? Also
ja, absolut. Das heißt, der ist auch jetzt schon ausverkauft. Also zu Release war das Absolute Batman Annual ausverkauft, aber es gibt gute Nachrichten. Ein Second Printing wurde angekündigt von DC. Ja, das heißt, was auch immer wir jetzt bereden, wenn ihr das irgendwie spannend findet, keine Angst. Es gibt noch Chancen, daran zu kommen. Aber das selber zu lesen, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ihr noch bekommen könnt.
Wenn auch du diese Erfahrung teilen möchtest. Ist das schon verlinkt, das Second Printing bei euch auf der Homepage?
Das ist bestellbar.
Gut, dann verlinke ich das auch auf der Hauptseite von podnews.de, pengpuffpau.
Ja.
Da findet ihr rechts nämlich immer so ein paar Bildchen und dann müsst ihr da nur auf das Bild klicken, dann kommt ihr da direkt hin.
Super.
Das kriegen wir hin.
Nice. So, jetzt frage dich, Robert, du hast, glaube ich, ja auch diese Seiten gesehen, zumindest einen Teil davon.
Ich habe, bevor das Heft rauskam, was mitgekriegt über Bleeding Cool. Den Link packen wir euch auf jeden Fall auch mit in die Shownotes. Und zwar hat Daniel Warren Johnson, und der hatte ein paar Bilder gepostet, Skizzenzeichnungen, unter anderem wie Batman unschön eine Person im Arm hält und auf deren Brust stand Eis.
Richtig.
Und es war nicht der Eisverkäufer gemeint, sondern tatsächlich bezog sich offensichtlich, sagen wir scheinbar offensichtlich auf die Leute.
Nein, also das war
recht. Da musste man nicht mit der Berg halten. Ne?
Nee, das ist recht eindeutig. Ne? Batman, der so einem Ice Agent, ne, also die Leute, die da gewaltsam die Leute in den USA gerade abschieben wollen, dem er einfach praktisch einen Schwitzkasten nimmt und ein klares Statement dagegen setzt, gegen diese willkürliche Gewalt.
Und ich glaube, er hatte das auf seinen Socials irgendwie nur geteilt. Das eigentliche Cover oder die eigentliche Seite sieht die dann gepostet wurde. Ich habe das Heft selber ja noch nicht gelesen, aber ich glaube, das ist dann die Seite aus dem Heft oder das vermeintliche Cover, ich weiß es jetzt gerade nicht. Da ist es dann entschärft worden tatsächlich, aber er hat sich den Spaß auf jeden Fall gegönnt, um ein Statement zu setzen.
Oh ja.
Zog insofern Kreise, als dass ein Chuck Dixon, der für DC damals, ich glaube unter anderem für Nightfall mitverantwortlich war und viele Batman-Geschichten, und ich dachte, das wäre von ihm, aber der ist ja Autor und du hast mir von verraten, der hat das Commission, der hat das in Auftrag gegeben, eine Antwort, auch als Bild, in der Batman, der eine sieht aus wie ein Verbrecher, den er über der Schulter hat, es wird aber in Kontext gesetzt mit dem, ich sag mal, Punk, mehr oder weniger, eine Person in Lederjacke.
Ja, mit dem Antifa.
Mit aber einem Antifa-Logo dann auf der Brust. Und ich weiß gar nicht, hat er noch das Statement dazu?
Und Batman, der auf seinem großen Batman-Symbol Eis zu stehen hat.
Genau.
Die Antwort von Chuck Dixon war ein Batman, der Antifa-Leute verprügelt. Und er und wohl mit der Meinung, dass das wohl besser passen würde.
Ja.
Also.
Schwierig.
Sehr schwierig. Genau, also da können wir uns mal klar positionieren. Wir sind da bei Daniel Warren Johnson. Ich glaube, da kann ich für uns beide, also ich bin bei Daniel Warren Johnson.
Ich bin auch sehr bei Daniel Warren Johnson und habe mich insofern gefreut, weil so viele in den letzten Jahren halt irgendwie gekippt sind an einerseits Idolen, aber an Menschen, für die man ja doch eine Bewunderung gehegt hat und wo man dann gemerkt hat, dass man diesen Menschen jetzt nicht mehr, keine Aufmerksamkeit mehr schenken sollte, weil sich die Meinung halt nicht mehr mit der eigenen deckt. Und hier in diesem Fall freut es mich, dass Daniel Warren Johnson genauso denkt wie ich, scheinbar.
Ja, also ich glaube auch, Daniel Warren Johnson hat da auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck und ich begrüße es ja, wenn diese Charaktere, die ja oft zum Eskapismus genutzt werden, ja auch zu Recht, jeder braucht Eskapismus mal hin und wieder, aber zum anderen ja auch oft als Machtfantasien gesehen werden. Also diese Idee von Superhelden als Machtfantasie ist ja etwas, was sich seit dem Beginn des Genres durchzieht. Ja, also dass das oft diskutiert wird, in auf welche Art und Weise das hier der Fall ist. Das ist immer unterschiedlich. Aber der Punkt ist, vor allem bei so einem Charakter wie Batman, es wird ja oft gesagt, wenn man sich Interviews anguckt mit Leuten, warum mögen sie Batman? Eine Antwort, die sehr oft kommt, ist, ich kann mich mit ihm identifizieren, weil der ist ja nur ein Mensch, der ist nicht von Krypton, das ist kein Alien, das ist ein Mensch, der sich durch Training zu etwas hinentwickelt hat und jetzt für das Gute einsteht. Ich sehe das Statement oft kritisch, weil, also ich lese seit Kindheitstagen Batman.
Ja.
Ich glaube, ich habe mich noch nie wirklich mit Batman identifiziert. Dazu fehlt mir das Geld.
Money, best superpower ever. Ja, ja.
Dazu fehlen mir noch viele andere Sachen, unter anderem, die Muskelkraft wahrscheinlich auch. Aber
das Trauma vor allem.
Das Trauma, ein Glück fehlt mir, dieses Trauma. Ja. Eben, ne, all diese Sachen. Also ich fand das immer kurios, weil für mich war das keine Identifikationsfigur. Aber anscheinend ist das bei anderen Leuten so.
Werde ich da kurz was zu sagen?
Ja, gerne.
Ich würde jetzt auch nicht behaupten, weil ich mich mit, dass Batman eine Identifikationsfigur war, die ich sein wollte. Als Kind bestimmt schon, klar. Ne? So, da wollte man der Held sein, der Gute. Und ich sag mal, der Batman, mit dem ich als Kind im Büro gekommen bin, über die Zeichentrickserie, ist auch ein anderer Batman als in den Comics. Und da ist der schon pathologisch nicht ganz dicht. Und hat,
ist der Fachbegriff, glaube ich. Ne?
Nicht ganz dicht.
Nicht ganz dicht. Ja.
Also, alleine schon dieses fragwürdige Verhalten, da so kleine Jungs irgendwie, die noch nicht mal in der Pubertät sind, irgendwie in sehr fragwürdige Situationen zu bringen, ist ja auch rational nicht erklärbar. Ne? Außer im Comic scheinbar, in irgendeiner Art und Weise, weil er das positive Gegenstück ja sein soll. Aber wenn man näher drüber nachdenkt, das hat mir gefallen tatsächlich an dieser All-Star-Batman-Idee, die es mal gab. Ich weiß gar nicht, ob die Serie jemals beendet wurde. Jim Lee war daran beteiligt. Nee, wurde nicht, ne?
Ich glaube nicht.
Nee. Ich habe auch da nur die erste Ausgabe gelesen und die hat viel Spaß gemacht, weil da wird das so dargestellt, also er hat irgendwie Dick Grayson, glaube ich, erstmal eingesperrt unten in der Höhle.
Ja, Gott. Ja.
Und der hat halt einen Schatten weggekriegt. Da war Batman auch nicht anders, als Frank Miller ihn immer dargestellt hat, geistig nicht ganz zurechnungsfähig.
Richtig, ja.
Ja.
Genau, das aber.
Entschuldigung, das nur kurz, ja.
Klar.
Und ich stelle das auch zunehmend natürlich in Frage, je älter ich werde, auch nicht nur den Frank Miller Batman, sondern generell diesen Charakter Batman. So,
das ist ein guter Punkt. Ne? Das ist das Ding. Wenn man es als fantastische Welt sieht, dann funktionieren die Sachen. Zum Beispiel auch Robin, ne? Aber in dem Moment, in dem man versucht, irgendwie das so, so als Identifikationsfigur zu nehmen und so reale Weltposition damit reinzubringen, dann wird das ein Problem. Dann wird der Charakter, dann muss man da echt, oder dann offenbaren sich so diese Probleme, so einen Charakter als Helden darzustellen. So sehe ich das. Ne? Und es wird oft ja auch Batman beziehungsweise Superhelden generell auch so eine Form von Konservatismus vorgeworfen. Also diese Idee, dass das Grundprinzip des Genres ist, den Status quo zu halten und sicherzugehen, dass der auch so bleibt. Ja, also dieses, das greift natürlich rein strukturell mit den mit der Art zusammen, in der diese Geschichten erzählt werden. Ne? Also diese Wiederholung im Superhelden-Genre. Batman sperrt den Joker ein, der Joker bricht aus Arkham aus, es wird gekämpft, wieder rein nach Arkham und immer wieder so. Ne? Das ist ja so ein Grundstein von der Batman-Geschichte und sowas, die einfach dazu führt, damit die immer wieder erzählt werden kann. Das hat auch wirtschaftliche Gründe, aber kulturell kann man da natürlich das reindeuten oder das herauslesen drumherum. Dass die Idee, okay, es soll sich nichts dran ändern an diesem Status. Und dass das so ein konservatives Weltbild sei.
Das ist ja so ein bisschen das, woran diese Serien ja kranken, würde ich jetzt erstmal sagen. Was man ja mitgekriegt hat, als Dick Grayson irgendwann beschlossen hat, Nightwing zu werden und in der Welt sind 5 Jahre vergangen und dachte ich, ihr habt aber schon 35 Mal Weihnachten gefeiert.
Ja.
Im Comics funktioniert das, ne? Wissen wir alle. Es führt dann zu Schwierigkeiten, wenn man sowas wie DC The New 52 macht und dann irgendwie versucht, diese Zeit dann wirklich mal in 5 Jahre zu pressen, weil dann laufen alle Sturm. Aber das ist ja dann immer das Spannende, wenn es AutorInnen gibt, die versuchen, das so ein bisschen aufzubrechen und dann anfangen, das zu hinterfragen, ne? mit guten Geschichten.
Völlig richtig. Und dann sind wir wieder bei Absolute Batman, bei dem Annual und der Hauptgeschichte von Daniel Warren Johnson, weil, und das haben, wie du meintest, diese Skizzen haben ja bereits darauf schließen lassen. Oh, an dieser Stelle kurz, ich spreche jetzt über den Inhalt von Absolute Batman Annual. Das heißt, wenn jemand da komplett praktisch blind reingehen möchte in die Geschichte, ist hier die Spoilerwarnung. Ja.
Sehr gut.
Ich werde mich aber zurückhalten und nicht sehr viel mehr verraten, als die Vorankündigung schon erahnen lässt. Nur hier an dieser Stelle einmal gesagt. In der Geschichte geht es darum, dass Batman stellt sich gegen eine Gruppe von selbstorganisierten Leuten, die mit Gewalt geflüchtete Personen praktisch aus ihrer Stadt jagen wollen. Also wirklich mit brutalster Gewalt, mit Waffengewalt bereit sind, den Leuten Schaden anzutun oder sie sogar umzubringen, wenn sie nicht deren Stadt verlassen. Und der Absolute Batman, geht da rein und stellt sich gegen diese und erwidert diese Gewalt. Das ist der Inhalt dieser Geschichte. Und Daron Johnson macht das sehr klug, weil ich glaube, er ist jemand, der sich genau diese Sachen, die wir gerade genannt haben, dieser Machtfantasie, dieser konservativen Strenge, der hat sich dessen angenommen und das hat praktisch zum einen umgedreht und zum anderen diese Machtfantasie auch angesprochen. Und das ist der Punkt, wo die Qualität dieser Geschichte für mich wirklich klar geworden ist, weil ich habe mich beim Lesen gefragt, also ich habe mich beim Lesen dabei erwischt, wie ich selber diese Machtfantasie hatte, ne? Weil wenn man dann sieht, diese Panels, wie Batman einfach diese Faschistoiden, wenn nicht einfach Faschisten, verprügelt, da habe ich gedacht, ah ja, ne, das war so ein...
Sie haben es ja verdient, so.
So eine, ah ja, genau, ne, weil es ist, ne, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich so eine Gedanken nicht auch schon mal hatte. Ne? Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich beim Lesen, wenn man das halt so vor sich sieht, hatte ich halt den Gedanken, aber ist das die Lösung?
Ja.
Es ist kann das ein Problem lösen? Gewalt mit Gewalt, auch eine ganz alte Frage, ne? Wie geht man damit um?
Ja.
Gewaltspirale etc. Und das ist der Punkt, wo ich dann das Ende nicht verraten werde, aber ich kann schon mal garantieren, Daniel Warren Johnson hat sich auch diese Gedanken gemacht.
Okay.
Und auch diese Frage der, kann man Gewalt mit Gewalt beantworten? Das ist drin in dieser Geschichte.
Okay.
Und das für mich hat es wirklich zu einer wichtigen Ausgabe gemacht, dieses Annual.
Okay.
Ja.
Das wäre jetzt meine doofe Frage. Er hat sie auch geschrieben, die Geschichte. Er zeichnet nicht nur.
Ja.
Weil ich glaube, erst wenn, dann macht er...
Genau, wir können ja hier an dieser Stelle einmal völlig richtig, du hast völlig recht, die Personage vorstellen. Also Daniel Warren Johnson ist Writer und Artist.
Okay.
Kolorist ist Mike Spicer.
Mhm.
Und die Letters sind dann von Clayton Cowles. Aber
cool. Genau. Der macht auch in der regulären Absolute Batman-Reihe nämlich die Letters.
Ja.
Artist, also Inking und Penciling ist von
Dragotta. Nick Dragotta. Ist in der Hauptserie.
Genau, in der Hauptserie. Und Scott Snyder schreibt ja nochmal. Ja. Genau. Was mir am Absolute Batman so gefällt, und das ist, wenn ich das mit Abstand sehe, gerne auch nochmal die Folge, als Peter hier war, nachhören. Die Idee war ja, dass DC immer mal hell werden wollte, immer mal freundlich werden wollte, weil es ja immer als das dunklere Universum galt, wie auch immer. Und das dann tatsächlich irgendwann geschafft haben, als sie, das war Future State, glaube ich.
Mhm.
Und nach Future State fing das so ein bisschen an. Und letztes Jahr gab es als Kulmination aus diesem Absolute Power Ding, gab es ja dann DC All In.
Mhm.
Und wahrscheinlich nicht ohne Grund waren die ganzen Hauptserien, Action Comics, Detective Comics, Batman, waren ja alle weiß hinterlegt, die Cover. Parallel war ja dann, dass Darkseid gesagt hat, ich verschwinde, ihr geht mir hier alle auf und sagt, ich will hier nicht mehr euer Oberbösewicht sein, ich baue mir mein eigenes Universum. Das wurde dann aber dunkler. Und das wirkt so ein bisschen, als wenn DC versucht, beides mal zu machen. Ja?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil das sehe ich etwas anders tatsächlich. Okay. Ich verstehe, dass es wird oft so gesagt, DC ist dunkler als Marvel und sowas. Ich sehe das anders.
Ich habe das auch nicht wirklich immer verstanden, muss ich auch sagen, weil ich fand auch schon, dass DC immer brighter war. Ne?
Richtig, genau. Also,
allein was die Farben angeht. So.
Ja, voll, ne? Und auch total. Ne? Also ich glaube, das ist also selbst bei Batman ist es ja so, dass, ja klar, ab den 70er, 80ern ging das langsam ins Düstere, aber in den 70ern zum Beispiel, finde ich, ist so mit einer der spannendsten Zeiten, weil das da so nebeneinander existiert hat, ne? So dieses, dass noch die Ausläufer des Silver Ages mit irgendeiner, ne? Auch da, wir sind wieder bei Gothic, ne? so einer düstereren Note und eigentlich mit ab Frank Miller, ne, ist das denn alles so in die Nacht gezogen worden?
Dark Knight Returns, genau, als er den Charakter dann nochmal neu definiert hat.
Völlig richtig, ne? Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass davor halt mehrere Jahrzehnte an Helen Batman da war. Ne? Also zu sagen, Batman war schon immer dunkel, das stimmt nicht ganz. Hier ist es natürlich der Fall und auch zu einem Punkt, und da das war auch so, also Absolute Batman persönlich für mich, ich war teilweise schon davor abzuspringen, weil es mir zu düster wurde, weil es mir echt zu, wo ich denke, boah, das ist ja jetzt ganz schön, vor allem dieser erste Story-Arc, wo Batman da wirklich gegen schlimmste marodierende Leute irgendwie in Gotham zieht.
Ja.
Das war mir schon zu viel. Das war schon so, boah, das ist jetzt kein Fun-Read mehr für mich.
Es war kein Eskapismus.
Es war kein Eskapismus. Es war halt so, ja, ich kann auch Nachrichten gucken, wenn ich von diesen schlimmen Sachen hören will. Das mache ich eh schon. Aber es hat mich bisher noch nicht ganz verloren. Es ist immer noch, dann kommt immer wieder eine Ausgabe, wo ich denke, ah, okay, das ist immer noch bewusst gemacht. Oder so ein Anzeichen, dass die Serie nicht nur Exzess ist, sondern auch noch irgendwas zu sagen hat. Und das hat mich dann immer noch behalten. Und ich finde, dieses Annual, das bringt das genau auf den Punkt. Das macht genau diese beiden Sachen.
Ich habe in Vorbereitung für die Folge nämlich, ich bin über Ausgabe 3 vom Lesen noch nicht hinterhergekommen. Weiß das, wir kennen persönlich Menschen, die gesagt haben, nee, wollen sie nicht lesen, weil es ihnen wirklich zu krass.
Ja.
Was ich echt eine starke Aussage finde irgendwie. So, das klingt gerade im Jahr 2025 irgendwie, dass noch etwas zu krass sein kann.
Oh ja, ja, voll, ja, ne? Guter Punkt, ey, guter Punkt.
Gerade in Bezug auch auf Batman, und ich finde auch, ich habe von Scott Snyder auch nichts anderes gelesen. Ich weiß, er hat ja 100.000 andere Sachen gemacht. Aber um jetzt von Scott Snyder wegzukommen, was mir gestern nochmal aufgefallen ist beim Lesen der ersten Ausgabe, ist, dass wir teilweise gleiche Bildverläufe haben wie bei Dark Knight Returns. Und zwar dieses, einfach diese Batman-Hand, wo du die drei Zacken an der Seite siehst und er jemandem halt aufs Maul haut.
Ja.
Und das nur dargestellt durch Schwarz und Rot.
Ja.
Hat mich sofort daran erinnert.
Es gibt auch so Nachrichteneinschübe.
Genau.
Die sehr an.
Ganz genau, wie in den 80ern diese Medienkritik, ne, was McFarlane bei Spawn übernommen hat. Da versucht sogar eine Ausgewogenheit übrigens, ist mir mal aufgefallen, darzustellen, weil er immer einen, ich glaube, eher linkeren Kommentator hatte, einen super hart rechten.
Ja.
Also Breitbart ist da auch schon definitiv Thema gewesen, sondern so ein bisschen was in der Mitte.
Ja.
Und das ist, was mir die ganze Zeit jetzt nämlich auf der Zunge liegt, dieses Absolute Batman-Ding fühlt sich an wie eine moderne, neue Version wie Dark Knight Returns.
Mhm.
Sondern, klar, natürlich wird der Charakter neu definiert, aber tatsächlich nochmal auf eine gespiegelte Art und Weise, während Batman damals ja gegen Punks rebelliert hat, sind jetzt scheinbar die Faschisten.
Ja, ganz genau. Ne?
Also wie
das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Die würde ich auch so total unterstützen. Dass es genau praktisch eine Neuausrichtung dieses Prinzips ist, dieses Batman-Prinzips. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja.
Es ist wirklich unglaublich brutal.
Ja.
Und die Perspektive jetzt in den ersten Heften, also von der ersten Ausgabe kann man vielleicht schon ein paar Sachen erzählen, ne? Das ist von, also wer Alfred überhaupt ist und wie, wie das gedreht wird und auch er sich da zwar als Servant sieht, aber offensichtlich ja irgendwie immer noch als auftragsklar arbeitet. Also ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, ich kenne nur die ersten drei Ausgaben, aber was mir ganz besonders gefällt, ist hier tatsächlich endlich das, was sie sonst nie bekommen hat, ist hier die Konzentration stärker auf die Mutter als auf den Vater.
Ja, das auch. Die noch am Leben ist.
Richtig.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also es gibt wirklich so ein paar Kernbestandteile von so Batmans Mythos, wenn ich das Wort benutzen darf. Die werden hier Die werden auf den Kopf gestellt und dann halt verarbeitet. Und allein auch der Fakt, dass es muss genug Funding für Batmans Technologie geben, aber er ist trotzdem ein Arbeiter. Ne? Also die Idee ist, das fand ich auch eine spannende Idee, dass Batman praktisch seine Tage auf der Baustelle verbringt und dort aber auch teilweise dann natürlich Einblick in Geschehnisse der Stadt bekommt und auch sich Orte, Quartiere aufbaut etc. Ne? Aber halt so diese Idee von einem Blue-Collar-Batman, ne? So einem Worker-Batman, das ist ja erstmal eine interessante Perspektive, die halt auch da wieder bewusst natürlich als Gegenentwurf zu diesem Billionaire Bruce Wayne aufgestellt wird. Und genau, das setzt sich hier alles fort im Annual. Eine Sache würde ich gerne
gespannt, ich bin echt gespannt. Ja, wie gesagt, ganz kurz eine kleine Anekdote aus der ersten Ausgabe. Genau, er steht am nächsten Tag auf der Baustelle und repariert die Treppen, die er am Abend vorher kaputt gemacht hat, ne? Also die böse.
Ja.
Ich mag aber auch diese Wortwiederholung, weißt du, wo, als er das erste Mal auftaucht und sagt, ihr schließt die Tür und ihr öffnet sie nicht, egal was ihr hört. Hm. Und das ist genau das, was sein Vater zu ihm gesagt hat.
Ja.
Kurz bevor das Unglück passierte. Natürlich hat dieser Batman auch ein Trauma, ne?
Oh ja.
Aber vielleicht scheint er das ein bisschen besser zu bewältigen, weil seine Mutter halt noch da ist. Ich weiß es nicht. Nein, also.
Nicht wirklich. Also keine Angst. Wem das wichtig ist an Batman, das wird hier nicht vermisst.
Und zweiter Einschub, und das, weil mir die Gedanken gerade kommen, jetzt während wir drüber reden, das ging so ein bisschen ja verloren. Ich habe ja öfter mich über Chip Zdarskys Run so ein bisschen ausgelassen hier, wofür er vielleicht auch nur bedingt was konnte, weil sie irgendwann dann auch nicht mehr wissen, wohin mit ihm, weil gehen sie zu weit in seiner Psychose irgendwie oder ne, wo er sich dann drin verliert irgendwann, haben sie jetzt halt einen sauberen Cut gemacht. Also ich glaube, wie gesagt, nach Hush 2 ist ja mit der alten Reihe Schluss, mit Ausgabe 163. Ich habe jetzt von Jorge Jimenez und Matt Fraction nur die erste Ausgabe gesehen. Aber das atmet genauso viel frische Luft, nur sanfter, wie Absolute Batman. Und das ist jetzt das, worauf ich eigentlich nämlich vorhin hinaus wollte. Wir haben sowohl im regulären DC-Universum den neuen Batman, wir haben jetzt seit fast einem Jahr den neuen Absolute Batman. Mhm. Und beides funktioniert für sich. Und der neue Batman fühlt sich an, also die Jorge Jimenez Matt Fraction Reihe, wie das, was DC immer wollte. So, einen helleren Batman, aber...
Das ist ein guter Punkt. Das führt eigentlich genau zusammen, was wir vorhin meinten, ne? Dass beide Sachen können nebeneinander existieren. Mhm. Und gebe ich dir voll recht. Also Matt Fractions und Jorge Jimenez, Batman ist bewusst heller. Ja, das ist der fliegt bewusst am Tag oder gleitet über Gotham. Und allein in der ersten Ausgabe gibt es eine Szene, auch wieder, ne, genau dieses klassische Setup. Killer Croc ausgebrochen, oh mein Gott, der rennt jetzt durch die Stadt, muss gestoppt werden, so.
Mhm.
Und so viel kann verraten sein, Batman prügelt nicht, sondern Batman redet.
Das ist, ja.
Und ich finde, das war eine richtig, richtig schöne Szene, die, glaube ich, eine ganz bewusste Tonangabe war für diese neue Batman-Reihe, die nur unter dem Titel Batman läuft.
Mhm.
Und ich finde das total gut, dass diese Sachen parallel laufen, weil es halt zeigt, hey, diese Charaktere mit ihren Jahrzehnten an Geschichte und verschiedenen Versionen, unzählige Versionen, warum nicht verschiedene Teile des Spektrums gleichzeitig aufzeigen? Es ist keine Entweder-Oder-Frage.
Mhm.
Das finde ich sehr gut gerade. Also Batman ist in einem guten Spot gerade.
Ja, Um jetzt nur noch kurz den Haken hinterzusetzen, wir reden irgendwann nochmal ausführlicher, glaube ich, über das Absolute-Universum, gerne auch über das Ultimate-Universum, vielleicht parallel. Wir haben mit Dirk das, glaube ich, schon mal kurz irgendwann mal angerissen, aber allein die Tatsache, dass Wonder Woman ist, glaube ich, eher so bei dir favorisiert gewesen.
Ja, Absolute Wonder Woman ist mein Favorite von den Absolute-Titeln, ja. Ja. Gefolgt von Martian Manhunter.
Da dann zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Aber von daher, genau, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, Absolute Batman Annual Ausgabe 1, Second Printing, findet ihr verlinkt in den Shownotes wahrscheinlich sogar direkt, genau.
Eine Sache würde ich noch dazu schieben. Und zwar haben wir jetzt über die Hauptstory geredet. Es gibt aber eine Backup-Story in Absolute Batman Annual. Und zwar geschrieben und gezeichnet von James Herron, der stilistisch sehr gut zu Daniel Warren Johnson passt. James Herron ist den Leuten vielleicht von Ultra Mega bekannt. Und Ultra Mega war ja praktisch so eine Kaiju-Reihe bei Image, die...
Habe ich mit Patrick hier mal drüber gesprochen.
Ja, also die, ich benutze den Fachterminus und sage, die hat richtig geknallt. Unglaublich dynamisch, unglaublich gut geschrieben und gezeichnet. Und diese Energie bringt James Herron in die Backup-Story von Absolute Batman. Sieht unglaublich gut aus, passt auch tonal sehr gut in dieses Universum, in die Sachen, die wir gerade beschrieben haben. Und schafft es auch da wieder. Es gibt die großen Prügelszenen, und die James Herron sehr gut in Szene setzen kann. Und am Ende gibt es aber auch dieser wichtige Funken Menschlichkeit und Funken Mitgefühl, der ja irgendwie Batman auch letztendlich am Ende des Tages irgendwie auszeichnet. Also ja, auch diese Backup-Story, Sanctuary von James Herron, koloriert von Dave Stewart und auch Clayton Cowles wieder an den Letters, die ist ebenso empfehlenswert wie die Hauptstory.
Juti, dann würde ich jetzt einfach sagen, packen wir es für heute.
Wunderbar.
Dann mal wieder lieben Dank, dass du hier warst.
Gerne.
Und genau, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen, sonst dergleichen habt, findet ihr es auf den Socials, sowohl von Peng Puff Pau als auch bei Black Dog, die Möglichkeit, uns entweder eine DM zu schicken oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an pengpuffpau@podnews.de oder fragt die Jungs im Laden. Und dann würde ich sagen, was ist das für heute? Tschüss.
Peng Puff Pau, der Comic-Podcast, ist eine Produktion von Podnews, unterstützt von Black Dog Comics. Verantwortlicher Redakteur und Produzent Robert Moldenhauer. Alle besprochenen Comics findet ihr auf blackdog.de.
Peng Puff Pow, der Comic-Podcast. Powered by Black Dog Comics.